Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen im neuen Podcast-Jahr 2023 hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin immer noch euer Moderator, Kevin Scheuren. Sophie Affeld ist heute nicht dabei, denn um das Jahr ein bisschen einlaufen zu lassen, sage ich mal, wollen wir in den Rückspiegel schauen. Wir wollen zurückblicken, wir wollen die Zeit nutzen, die wir jetzt nicht mit dem aktuellen Formel-1-Kram verbringen müssen, sondern mal schauen, was so in der Geschichte der Formel-1-Teams so los war. Mein Experte, der stellvertretende Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com und Buchautor der beiden Bücher Grand Prix-Geschichten 1 und 2, Stefan Ehlen ist dafür da und wir haben das bereits angefangen vor einiger Zeit und das ist dann leider in diesem stressigen Formel-1-Jahren 2021 und 2022 so ein bisschen hintenübergefallen, aber wir haben es nie vergessen, wir wurden immer darauf hingewiesen, Leute, ihr wolltet doch noch in den Rückspiegel gucken und das machen wir 2023 weiter, Stefan, und deswegen erstmal dir natürlich noch ein frohes neues Jahr, viel Gesundheit und ich freue mich, dass wir das jetzt heute mal wieder machen können.
Ja, vielen Dank, Kevin, dir und allen Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich auch. Ein frohes neues Jahr, gutes neues Jahr, gesundes neues Jahr. Ja, der Rückspiegel, du hast es gesagt, der hat uns immer mal wieder beschäftigt, aber eben, man braucht mal ein bisschen Zeit, um sich hinzusetzen, um sich reinzuversetzen und zurückzuschauen und genau das machen wir jetzt endlich. Ich freue mich drauf.
Und da ihr euch das ja schon runtergeladen habt oder gerade streamt über Spotify oder so, seht ihr, um welches Team es heute geht. Alpha Tauri, Scuderia Alpha Tauri, Stefan. Ein Team, was entstanden ist, ja, aus einer Traditionsmannschaft, muss man fast sagen, die sich ganz viele Formel-1-Romantiker insgeheim doch immer wieder zurückwünschen.
Ja, ich glaube, der Name Minardi, der ist schon der ganz klassische Underdog, oder? Ein Team, für das man eigentlich heimlich, mindestens heimlich, immer mitgefiebert hat, weil das einfach so eine Truppe ist, wo du genau gewusst hast, die fährt gnadenlos hinterher. Aber wenn es mal ganz groß läuft, wenn es mal irgendwie quer geht in der Formel 1, wenn vielleicht alles zusammenkommt, dann hat diese Mannschaft tatsächlich eine Chance auf eine Sensation und fährt vielleicht in die Punkte und dann ist diese Punktefahrt quasi wie ein Sieg oder wie ein WM-Gewinn. Und irgendwie, glaube ich, fiebert jeder ein bisschen mit diesen Leuten, die weit oder ganz hinten stehen, hat da eine gewisse Sympathie. Und ich glaube, Minardi ist da der Prototyp eigentlich dieses Underdog-Teams. Und Minardi ist halt diese Keimzelle, aus der dann später Toro Rosso und eben Alpha Tauri entstanden ist.
Von 1985 bis 2005 hieß Alpha Tauri Minardi. 340 Grand Prix sind sie gefahren. Aber Stefan, auch da müssen wir nochmal weiter zurückblicken. Minardi war nicht immer Minardi.
Ja, das ist richtig. Eigentlich beginnt diese Geschichte schon in den 60er Jahren, 1969. Da wurde ein Team gegründet, das hieß Scuderia del Passatore. Und das hat dann später Giancarlo Minardi übernommen und umbenannt. Und dann hat es zwischendurch auch mal den Namen Scuderia Everest nach einem Sponsor. Und das war einfach im Breitensport im Prinzip aktiv. Dieses Team, damals hat es auch nur Kundenfahrzeuge eingesetzt in diversen Nachwuchsklassen dann. Und erst ab 1980 ist dann dieser Rennstall, der dann inzwischen den Namen Minardi trug, als Konstrukteur auch in Erscheinung getreten. Also das hat schon einen ganz schön langen Vorlauf, bevor es dann überhaupt Richtung Formel 1 ging. Aber schon damals ist Minardi also unterwegs gewesen mit ein paar großen Namen. Clay Regazzoni, Johnny Cecotto, Michele Alboreto und Alessandro Nannini zum Beispiel sind für Minardi gefahren in den Nachwuchsklassen. Also Minardi war damals schon eine Adresse, obwohl es eigentlich noch recht frisch im Geschäft war. Aber es war halt so ein Motorsport-Startup, könnte man quasi sagen. Die haben mehr oder weniger den klassischen Weg beschritten, so wie es zum Beispiel dann auch Frank Williams getan hat. Da haben wir ja auch schon mal eine Rückspiegelfolge dazu gemacht. Frank Williams, der hat anfangs auch Kundensport betrieben im Prinzip. Der hat sich Fahrzeuge gekauft und eingesetzt und ist dann später erst Konstrukteur geworden. Und genau so entstand auch Minardi.
Und es war nicht nur ein Sprungbrett für Nachwuchsfahrer damals, sondern auch für Nachwuchsingenieure. Und da klingelt es bei ganz vielen von euch mit Sicherheit und bei dir auch, Stefan, wenn wir den Namen Aldo Costa hören.
Ja, das ist einer zum Beispiel, der in den 80er Jahren bei Minardi eingestiegen ist. Und in der modernen Formel 1, da kennt man Aldo Costa zum Beispiel als Mercedes-Ingenieur. Ja, der ist da einer der tragenden Säulen im Mercedes-Projekt in der Formel 1. Und wir alle wissen, dieses Projekt ist eher erfolgreich gewesen in der letzten Zeit. Also Aldo Costa, das ist zum Beispiel einer der Namen, die da auftauchen in der Minardi-Historie. Also viele Leute, die dort mal waren, die haben durchaus den Sprung geschafft zu höheren Aufgaben in der Formel 1. Also nicht nur Fahrer, da kommen wir später sicherlich noch dazu, Kevin, aber eben auch Teamverantwortliche, die tauchen dann an mehreren anderen Stellen, an prominenteren Stellen im Fahrerlager nochmal auf.
27 Jahre war Aldo Costa damals alt, als er Chefdesigner wurde. Das ist krass, ne? 27. Ja. Das wäre heute eigentlich undenkbar.
Eigentlich undenkbar, aber das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen der Geist der Zeit damals in der Formel 1. Auch in Ross Brawn war ja blutjung, im Prinzip direkt von der Uni gekommen, als er dann bei Williams eingestiegen ist. Und also das zeigt im Prinzip einfach, diese Teams, die haben sich gerade neu aufgestellt, die haben sich gerade gefunden, die wurden frisch gegründet. Das war einfach, ja, man kann sagen, nicht ein dreckiges Dutzend, aber Ross Brawn hat es mal so beschrieben, ja, das waren halt wirklich nur 12, 13, 14 Leute. Und das waren wirklich ganz kleine Mannschaften und da hat auch jeder mal eine Chance gekriegt tatsächlich. Heute kann man sich das nicht vorstellen, weil auch ein Alpha Tauri Team natürlich inzwischen mit Hunderten von Leuten arbeitet. Aber damals war das eben so, die kannte niemand, die waren frisch gegründet, die waren neu dabei. Ohne großen Aufwand hat man damals Motorsport betreiben können und müssen auch. Und vor der Formel 1 war das sowieso alles mehr oder weniger, ja, nicht gerade ein Liebhaberprojekt, aber man musste noch nicht so die Unsummen reinstecken, um da jetzt wirklich Motorsport zu betreiben. Also da kommt es dann auch daher, dass da vielleicht einfach billige Fachkräfte da sind, die sich halt ihre ersten Sporen verdienen. Aber wie gesagt, das hat ganz gut funktioniert, nicht nur für Aldo Costa.
Tatsächlich, wie du schon richtig gesagt hattest, jeder konnte mal mitmachen. So war es bei Teams ja auch damals. Da gab es in den späten 80ern, frühen 90ern noch Pre-Qualifyings, wo man sich noch fürs Qualifying qualifizieren musste. Freitags morgens, ganz kalt auf der Strecke und man musste direkt eigentlich performen. Trotzdem war das Geld nicht immer da. Und dann war man angewiesen auf Geldgeber, war man angewiesen darauf, dass Leute den Laden am Laufen halten. Und Giancarlo Minardi wusste schon in den frühen 90ern, dass es wahrscheinlich nötig sein wird, Anteile zu verkaufen, um das Team am Leben zu halten. Und da gab es ja so einige, die sich dann auch im Verlauf der 90er Jahre, Stefan, an Minardi beteiligt haben.
Ja, im Prinzip geht es alles darauf zurück, dass ja, man hat sich vielleicht mit der Formel 1 irgendwo auch übernommen. Also das ist natürlich ein Traumziel für viele Teams damals gewesen in den 80er Jahren und viele haben es auch umgesetzt, aber viele haben es halt umgesetzt so in die Richtung Reise ins Ungewisse. Also man weiß nicht so richtig, wie kann man das nächste Jahr finanzieren, wie geht es dann vielleicht weiter. Also man kann es auch so sagen, ein Team wie Minardi war eigentlich chronisch unterfinanziert. Ne? Die hatten einfach nicht das Riesenbudget, die hatten nicht die Sponsoren, die hatten auch nicht diesen langfristigen Ausblick, wie es vielleicht andere hatten. Also so ein Businessplan über ja, Mittelfristigkeit, über ein paar mehrere Jahre hinweg, das gab es vielleicht auch nicht in dieser Form. Und dementsprechend hat man sich da so im Prinzip entlang gehangelt. Und Minardi ist auch dahingehend, glaube ich, eine interessante Geschichte, weil man hat teilweise Deals an der Angel gehabt für Motoren. Das gab es mehrfach, dass man einfach quasi was unterschrieben hatte, vereinbart, Handschlag, alles besiegelt fürs folgende Jahr. Und dann kam irgendein Ereignis dazwischen, dass vielleicht ein größeres Team plötzlich doch einen Sinneswandel hingelegt hat und der Hersteller gesagt hat, ach komm, ah nee, wir tun uns doch mit einem anderen Team zusammen. Und dann stehst du auf einmal da mit einem Auto, das mehr oder weniger fertig entwickelt ist fürs folgende Jahr, das aber plötzlich einen ganz anderen Motor aufnehmen muss, der schwächer ist, für den du vielleicht aber trotzdem noch bezahlen musst. Und solche Situationen gab es in der Teamgeschichte von Minardi immer wieder. Und dann kommt der Punkt, wo dann Giancarlo Minardi 1994 dann Giuseppe Lucchini einholt ins Team und das ist zum Beispiel einer, der auch ein kleines Team in der Formel 1 operiert hat, nämlich die Scuderia Italia. Und da tut man sich also sozusagen ein bisschen zusammen. Man versucht also die Kräfte ein bisschen zu bündeln. Man versucht einfach, ja, mehr draus zu machen aus dem, was man alles so hat. Und das bedeutet halt eben, dass sich Minardi öffnet für Investoren von außen. Ein paar Jahre später hat sich eine ganze Investorengruppe eingekauft, unter anderem im Jahr 1997 ein Herr Flavio Briatore, ein Alessandro Nannini, ein Gabriele Rumi. Und die haben zusammen, glaube ich, ja, rund 80, 85% übernommen. Giancarlo Minardi hat dann 15% gehalten noch. Und Flavio Briatore, der wird jetzt der eine oder andere sagen, halt mal, der war doch zu der Zeit Teamchef bei Benetton. Stimmt. Aber Flavio Briatore, der hat immer auch links und rechts geschaut, wo kann er vielleicht investieren, was bringt ihm einen Vorteil. Der hat zum Beispiel ja auch 1994 Ligier gekauft, weil er die Renault-Motoren haben wollte, die dann 1995 zu Benetton transferiert wurden, mit denen dann Michael Schumacher auf Augenhöhe war mit den Williams, die ebenfalls Renault-Motoren hatte. 94 war es noch Ford-Motoren. Und so ging das dann hinter den Kulissen ein bisschen hin und her. Also ein Ränkespiel, was Briatore da getrieben hat. Und wir erinnern uns ja auch an Giancarlo Fisichella zum Beispiel. Der war ja auch anfangs dann bei Minardi, fuhr dann später bei Benetton. Also da gibt es recht interessante Verflechtungen. Und so ist es im Prinzip dann auch gewesen, dass Minardi auch dann ein weiteres Angebot gekriegt hat, zur Übernahme sogar von British American Tobacco. Und da wird jetzt jeder denken, British American, da fällt mir nur Racing ein. Genau, das ist gewissermaßen das Team, das British American Tobacco, also diese Tabakfirma, dann eingerichtet hat 1999. Aber man hat 1999 dann eben nicht Minardi gekauft, sondern den Tyrrell-Rennstall von Ken Tyrrell. Also auch ein Hinterbänkler-Team, aber Minardi eben dann nicht. Minardi hat dann verkauft 2001 und Paul Stoddart, der hat es dann noch ein paar Jahre weitergeführt, ist auch recht energisch aufgetreten im Fahrerlager dann, war keiner, der jetzt irgendwo vor irgendwas zurückgescheut ist. Und der hat aber dann seinerseits aufgehört und hat 2005 an Red Bull verkauft.
Viele von euch, die jetzt, ja, auch durch Michael Schumacher sicherlich zur Formel 1 gekommen sind, werden Minardi noch in Erinnerung haben für viele Momente, viele Fahrer, einer davon fährt ja immer noch in der Formel 1, eigentlich verrückt. Aber ja, es gibt so Sachen, dafür hat man Minardi einfach immer in Erinnerung. Also bei mir ist es zum Beispiel so, brauchten immer Geld, also gefühlt brauchten immer Geld. Und Paul Stoddart, der immer Sachen gefordert hat, ohne was einbringen zu können. So, auch wenn ich jetzt so alte Jahresrückblicke sehe, nochmal bei YouTube und so oder bei F1 TV, finde ich immer ganz witzig, wenn Paul Stoddart, du hast es schon gesagt, sehr energisch Sachen fordert, aber eigentlich gar nichts einbringen kann. Also irgendwie war Minardi interessant, weil ja, es war dieser totale Underdog, dem man aber trotzdem alles gegönnt hat und der ja auch viele Fahrer, die uns in der in Anführungsstrichen modernen Formel 1 gefahren sind, wirklich näher gebracht hat und denen eine Chance gegeben hat.
Ja, ist völlig richtig. Du hast angesprochen Fernando Alonso. Ich habe vorhin schon genannt Giancarlo Fisichella. Jarno Trulli ist auch vielen ein Begriff. Mark Webber zum Beispiel. Und Mark Webber, der war ja schon höheren Alters, als er in die Formel 1 kam. Dann das erste Rennen in Australien. Es war ein Chaosrennen zu dieser Zeit noch, 2002. Und viele sind ausgefallen und er hat es tatsächlich geschafft, diesen Minardi auf Platz 5 ins Ziel zu bringen und 2 Punkte abzustauben. Also irre Geschichte eigentlich. Deswegen haben sie auch frenetisch gefeiert. Paul Stoddart, der ja auch Australier ist, auf dem Podest und Mark Webber. Die sind dann nach der Siegerehrung noch hoch und diese Bilder, die sind halt wirklich einmalig. Und dieses Gänsehaut-Feeling kriegst halt nicht, wenn ein Ferrari auf P5 einläuft, ne? Und natürlich ein Michael Schumacher oder ein Mika Häkkinen zu dieser Zeit, die wären natürlich aufs Podium gehüpft, vor Freude, Saisonauftakt gewonnen, hurra, hurra. Aber das waren halt schon auch die Favoriten. Ja, Mika Häkkinen 2002 nicht mehr, da war er schon zurückgetreten. Aber ihr wisst, was ich meine in dieser Ära. Aber ein Minardi-Team, das halt P5 holt beim ersten Rennen des Fahrers, das ist halt schon echt ein dickes Ausrufezeichen. Vor allem, wenn man dann bedenkt, auf P6 ist damals eingelaufen Mika Salo im Toyota. Und Toyota hat ein ganz anderes Formel-1-Projekt geschoben als Minardi damals. Also das ist halt schon die ganz große Geschichte dabei, dass Minardi halt teilweise mit Material gefahren ist, wo du einfach dem Auto angesehen hast, das ist vielleicht 2 Saisons bei der Entwicklung hinten dran. Das Auto ist deutlich klobiger, die Motorenausbaustufe liegt mindestens 1 Jahr zurück, vielleicht 2. Das heißt, der Leistungsunterschied, der ist einfach gigantisch. Und wenn man dann gesehen hat, wie die Abstände waren im Qualifying, dann muss man trotzdem einfach sagen, also angesichts dessen, wie wenig Budget die hatten, wie wenig Zukunftssicherheit, wie weniger Personal und überhaupt, dass die Ausgangslage eine völlig andere war für so ein Team, dann haben die sich mehr als respektabel verkauft zu dieser Zeit. Und ja, man belächelt vielleicht dieses Engagement von solchen Teams dann auch gerade im Rückblick, aber ich finde, wenn man sich dann nochmal ein bisschen auseinandersetzt mit der Geschichte und mit den Gegebenheiten, mit denen diese Teams dann klarkommen mussten, ein Team wie Minardi, also dann verdient es den allerhöchsten Respekt, was die gemacht haben, meiner Meinung nach. Und eben diese Momente, wenn es dann halt gerade mal gepasst hat, wie am Saisonauftakt. Das hat sich im Prinzip ja nicht verändert. Haas 2022 war ja ähnlich zum Beispiel. Die mussten auch zu Saisonbeginn punkten und hoffen, dass das dann ausreicht für eine recht gute Position in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Und so war das vor ein paar Jahren noch viel mehr, weil die Zuverlässigkeit halt brutal schlecht war. Und ja, das sind dann solche Sternstunden, glaube ich, die bleiben einfach in Erinnerung.
Da hast du schon mal einen Höhepunkt genannt. Wir kommen gleich noch zu weiteren, aber eine Sache muss ich dich noch fragen. Stimmt das, dass Minardi mal mit eigenen Motoren an den Start gegangen ist?
Ja, kann man so sagen, weil die hatten anfangs in den 80er Jahren zum Beispiel auch mal gemeldet mit Motori Moderni. Und Motori Moderni ist jetzt nicht vergleichbar mit Ferrari oder Mercedes natürlich, aber das war tatsächlich ein Unternehmen, das auch Giancarlo Minardi mit angeschoben hat. Also das war nicht ganz der rein eigene Motor, sondern das ist eine Firma, die auch Minardi mit ins Leben gerufen hat, aber mit dem Ziel, dass dort eben Motoren für die Formel 1 gebaut werden, die er in seinem Team dann nutzen kann. Also im weiteren Sinne war Minardi / Motori Moderni eigentlich auch ein kleines Werksteam, wenn man so will. Das ging damals. Also es gab in den 80er Jahren tatsächlich ja auch ein paar Teams, die haben eigene Motoren gebaut. Ich glaube, Zack Speed hat ja das auch mal gemacht. Zum Beispiel, also das konnte schon funktionieren in diesem Maßstab und Minardi hat dann aber später tatsächlich auf Kundenaggregate gewechselt, war ein paar Mal auch extrem nahe dran, richtig gute Motoren zu kriegen. Also Mitte der 90er Jahre zum Beispiel war man eigentlich sich schon einig mit Honda Mugen. Also Mugen ist ja so ein Edeltuner von Honda und man hätte dort diese Mugen-Motoren kriegen können. Aber das ist dann geplatzt, weil eben diese Geschichte mit Benetton und Ligier dazwischen kam und auf einmal Ligier die Mugen-Honda-Motoren gekriegt hat beispielsweise. Und so sind Minardi halt manchmal auch Sachen durch die Lappen gegangen. Also Giancarlo Minardi, der war sich eigentlich immer im Klaren darüber, in der Formel 1 gewinnst mit alten, aussortierten Kundenmotoren keinen Blumentopf. Und wenn du was reißen willst, dann brauchst du Werkseinheiten, also einen Werksmotor. Und das hat er teilweise wirklich greifbar schon fast in der Hand gehabt, ja. Und dann kam irgendwas Blödes dazwischen und es hat halt ein anderes Team profitiert und Minardi stand halt da. Und das ist insofern halt schade, weil Minardi sicherlich mit einem Antrieb, der was gekonnt hätte und nicht einfach nur so ein paar PS weniger rausgehustet hätte, da hätten die wahrscheinlich richtig auch was leisten können. Aber es ist nicht so gekommen. Man war sozusagen dann dazu verdammt, der ewige Underdog zu sein.
Ich musste ein bisschen lachen, als ich in deinen Notizen gesehen habe, dass sie so chronisch unterfinanziert waren, dass ihr Jahresbudget nicht für die Hospitality-Kosten von McLaren gereicht hätte. Also da sieht man auch mal, was auch damals alleine für Hospitality an Geld rausgeblasen worden ist. Ich meine, das wird heute nicht ganz, wird schon ein bisschen anders sein wahrscheinlich heute, als es dann damals war. Aber um das ein bisschen aufzufangen, ja, und um sich die Kasse aufzubessern, bevor wir zu Höhepunkten und weiteren Tiefpunkten kamen, Paydriver. Ja. Und da muss man tatsächlich sagen, da haben wir bei Minardi ja eine ganze Reihe legendärer Paydriver eigentlich erlebt, über die man heute noch spricht.
Ja, das ist völlig richtig. Also den Spruch mit dem Jahresbudget reicht nicht für Hospitality-Kosten, das ist, glaube ich, tatsächlich mal so gefallen. Also das hat wahrscheinlich Giancarlo Minardi mal scherzhaft so formuliert. Und ich kann es mir auch gut vorstellen, dass es in einer ähnlichen Größenordnung gespielt hat. Aber eben, das ist halt der krasse Unterschied zwischen ja, Formel 1 größeres Toyota beispielsweise mit kolportierten 400 Millionen pro Jahr, was es mal gewesen sein sollte Anfang der 2000er Jahre, und eben ein Minardi, das wirklich Schmalspur gefahren hat und wahrscheinlich sicher nicht dreistellig war beim Millionenbereich, sondern deutlich darunter. Also ja, das sind ganz andere Geschichten. Und eben, als dann irgendwo auch mal klar war, es reicht halt nicht für weiter nach vorne, also die Realität war zum Beispiel, 38 Punkte hat dieses Team in 21 Jahren Formel 1 geholt. 11 Punkte in den letzten 10 Jahren. Also da hat man schon irgendwann einen Trend erkannt. Ab Mitte der 90er Jahre war halt Endstation für Minardi. Da waren sie halt ganz hinten gefangen. Und dann kamen halt auch Fahrer, du hast es gesagt, klassische Paydriver, Alex Yong aus Malaysia zum Beispiel. Der ist jetzt nicht unbedingt in die Formel 1 gekommen, weil er durch sämtliche Nachwuchsklassen so durchgepflügt wäre, weil er sich empfohlen hatte. Nee, der hatte halt ein gewisses Backing dabei, der hatte halt genug Zahlungsgeber dann hinter sich. Oder ein Zsolt Baumgartner aus Ungarn oder vielleicht auch ein Fan-Favorite, Chanoch Nisani, der bei seinem Formel-1-Einsatz als Testfahrer war, glaube ich, bei Minardi 42 schon war. Also da war nie die Perspektive, dass er mal wirklich Stammfahrer werden soll. Aber eben, Minardi hat das Geld gebraucht. Und die hatten eigentlich immer Fahrer, später vor allem in den letzten Jahren, die halt wirklich was mitgebracht haben. Auch ein Jos Verstappen ist zum Beispiel ja Minardi gefahren am Ende seiner Karriere und der hat auch diverse Sponsoren mitgebracht aus den Niederlanden zum Beispiel. Also da war tatsächlich Minardi einfach drauf angewiesen, weil eben auch die Kosten für Antriebe, selbst für in Anführungszeichen poplige Kundenmotoren, die deutlich unterlegen waren, dafür mussten die einfach Geld berappen und das nicht zu knapp. Und ja, das war dann halt am Ende diese Spirale, die sich dann so sehr weit gedreht hat, dass Paul Stoddart irgendwann gesagt hat, nee, also das kann ich mir nicht mehr leisten. Aber es stimmt, ja, wenn man dann zurückblickt, das sind schon so ein paar weitere illustre Namen noch einfach gewesen, die für Minardi gefahren sind. Auch ein Luca Badoer zum Beispiel wird ja heute gerne mal belächelt. Oder ein Gaston Massacane aus Argentinien. Die haben es alle nicht groß in die Annalen der Formel 1 geschafft, weil sie so ungeheuer schnell waren in dem, was sie da hatten an Material bei Minardi. Aber sie sind halt da irgendwo haften geblieben in der Formel 1-Historie als diejenigen, die halt mit Minardi hinterhergefahren sind. Aber vielleicht, Kevin, ist das auch nochmal so ein Punkt, so wie Minardi manchmal knapp dran war, an der technischen Sensation sozusagen da einen Werksvertrag zu kriegen, so gibt's halt auch den Nürburgring 1999, wo eben dieser Luca Badoer im Minardi auf Platz 4 liegt. Das war ja eines dieser Chaosrennen, wo, glaube ich, 3, 4 Führende nacheinander ausgefallen sind. Und er liegt auf Platz 4 und dann geht die Technik ein. Und das sind solche Momente, wo, glaube ich, die ganze Formel-1-Gemeinschaft mit Minardi gefiebert hat und gedacht hat, Mensch, das gönnen wir denen, dass die hier mal richtig dick abstauben. Und dann fällt er aus. Und er selbst weiß ganz genau, was dieses Ergebnis bedeutet hätte für Minardi. Ein 4. Platz 1999. Und es soll nicht sein. Und er bricht in Tränen aus, neben diesem Auto, als er ausgefallen war. Ich glaube, ein Getriebeschaden ist es am Ende dann gewesen tatsächlich. Also wahrscheinlich der berühmte Pfennig-Defekt sozusagen. Ein Teil, für das Minardi wahrscheinlich auch nicht mal was gekonnt hat selbst. Aber das ist es dann halt. So nah bist du manchmal an der Sensation dann dran und wer weiß, was diese Punkte, was dieses Ergebnis fürs Image, für Sponsoren, für alles Mögliche, für Preisgeld bedeutet kann. Und das hat dann halt Minardi halt nicht gekriegt. Und ja, insofern ist es wahrscheinlich eine Story bei Minardi auch ein Stück weit in die Richtung, was hätte sein können. Aber es steht so halt unter der Überschrift, was es war. Und das war halt immer noch Underdog.
Und da muss man ja sagen, man war ja relativ häufig auch vor dem Aus, ja. Also das ja. Ist halt auch so eine Geschichte, die Minardi immer mitgetragen hat. Also da kommen wir jetzt so ein bisschen zu den Tiefpunkten, zu den schwarzen Momenten bei Minardi, bevor wir gleich nochmal zwei echte Highlights auspacken. Man hat ja viel gemacht, man hat viel versucht, es war ja ein Leidenschaftsprojekt, aber manchmal deckt halt Leidenschaft nicht die Kosten ab. Und das war halt für Minardi echt immer so kurz vor Exitus.
Ja, kurz vor Exitus. Und vor allem hat man sich halt von manchen Partnerschaften auch echt mehr versprochen. Also man hatte teilweise Anfang der 90er Ferrari-Motoren und hatte dann auch mal Lamborghini-Motoren. Und das hat halt alles dann nicht so richtig funktioniert. Also die Kosten waren halt ungeheuer hoch für diese Motoren. Aber sie haben Minardi auch nicht so in dieser Form vorangebracht, wie man es halt dann gern gehabt hätte. Also da ging die Schere zu weit auseinander zwischen Nutzen und Kosten. Also das hat halt einfach leider für Minardi nicht so oft gut hingehauen, oder? Ein konkretes Beispiel, Weihnachten 2000 war im Prinzip das Auto für 2001 schon im Bau. Also man hat sich schon vorbereitet auf die neue Saison. Man hat mit Megachrome, also dem Renault-Tochterunternehmen sozusagen, oder ein Renault-Veredler, ein Renault-Ausrüster, wie man auch immer das formulieren will, man hat also da schon eine Vereinbarung gehabt fürs Folgejahr, dass diese Motoren dann kommen. So, und im Januar sagt Megachrome dann auf einmal ab, nee, doch nicht, die Motoren könnt ihr nicht kriegen. Und dann steht Minardi im Prinzip halt einfach mal da mit einem Auto, das sich im Bau befindet, aber für das man keinen Motor hat. Und das muss man sich mal vorstellen, im Januar, im März beginnt die Rennsaison. Also ich mag mir gar nicht ausmalen, was da hinter den Kulissen gelaufen sein muss, weil du kannst ja nicht über kurz auf gleich ein Formel-1-Auto zusammenzimmern, du musst erstmal einen neuen Antriebspartner finden und du musst dann diesen Antriebspartner so integrieren ins Chassis, dass es halbwegs funktioniert. Aber mach das mal mit einer kleinen Belegschaft, mit quasi keinem Geld und keiner Zeit. Weil du darfst ja auch nicht vergessen, du brauchst ja auch einen gewissen Vorlauf. Die Autos müssen ja auch nach Australien geschickt werden. Die Autos sollten vorab ja mal getestet werden und. Also kurz auf knapp, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber Minardi hat es dann doch geschafft und hat dann alte Motoren aus der Saison 1998 verwendet. Also das war dann so die Notlösung. Und was dann aber halt hinterher rauskommt oder was dann hinterher auf dem Ergebnis steht, Minardi ist wieder um x Sekunden hinterher gefahren. Das gibt halt nicht wieder, in was für einer Not dieses Team dann war und was für eine Leistung das gewesen ist, überhaupt in die Startaufstellung zu gelangen. Also das finde ich so ungeheuer faszinierend an dieser Geschichte. Against all odds, wie es ja im Englischen heißt, also gegen alle Widerstände irgendwie, das dann doch möglich zu machen. Und ich glaube, da steckt nicht nur der sportliche Wille drin, da steckt natürlich auch sehr viel Eigenantrieb dahinter, aber ich glaube, diese unfassbare Entschlossenheit, das zu machen, obwohl man es eigentlich gar nicht machen kann, das ist schon extrem bewundernswert. Vielleicht ist es auch furchtbar töricht, kann man natürlich auch sagen, weil Minardi hat mit der Formel 1 wahrscheinlich jetzt nie groß Geld verdient. Aber man muss wirklich den Hut ziehen oder das Kappel ziehen davor, dass sie es einfach immer wieder und über so lange Zeit probiert haben.
Da wollen wir doch zum Abschluss des Minardi-Takes nochmal zwei Highlights auspacken aus den früheren Jahren sozusagen, aus den späten 80ern und frühen 90ern, die sehr, sehr erfolgreich für Minardi waren, zumindest was zwei Momente anging.
Ja, also es ging ziemlich gut los. Tatsächlich ist man eingestiegen 1985 und 1988, also nach einer gewissen Anlaufzeit, hat man dann die ersten Punkte geholt mit Pierluigi Martini. Und das ist wahrscheinlich auch der Minardi-Fahrer, den man so in Erinnerung hat, ne? Mit den gelb-schwarz-weißen Fahrzeugen. Das ist so klassisch Minardi, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und er ist Sechster geworden in Detroit und hat da also einen Punkt abgestaubt. Und das war natürlich schon mal so ein kleiner, ja, Ritterschlag für Minardi, in dieser Formel 1 dann Punkte zu machen. Das ist schon aller Ehren wert als Team, dass da eine eher kurze Geschichte hatte tatsächlich. Und wenn man auch bedenkt einfach, was da alles im Hintergrund schon gelaufen ist mit Motori Moderni und so, dann darf man durchaus sagen, ja, das ist ein schöner Erfolg, weil du hast ja vorhin auch schon mal gesagt, da waren ja teilweise Dutzende Teams in der Formel 1 aktiv. Und nicht jeder hat einen Startplatz gekriegt. Oder dann 1991 ist Minardi WM-Siebter geworden. Da waren zum Beispiel zwei vierte Plätze in Imola und Estoril dabei. Pierluigi Martini war wieder vertreten da als Punktesammler für Minardi, damals mit Ferrari-Motoren. Also da waren schon gute Ergebnisse möglich, wenn es gepasst hat, wenn es die Konstellation ergeben hat. Also wenn der Motorenpartner die vereinbarten Motoren auch geliefert hat und wenn es Minardi finanzieren konnte. Aber eben, dann ab Mitte der 90er Jahre ging es halt nimmer auf diese Rechnung für Minardi und das Team ist dann zurückgefallen und letztendlich setzt dann Mitte der 90er Jahre im Prinzip auch der Niedergang dann ein, wo eben auch dann Giancarlo Minardi irgendwann sagt, kann das nicht mehr verantworten, so in dieser Form. Paul Stoddart nochmal übernimmt mit seiner Art des Auftretens, dann irgendwo den Eindruck erweckt, hey, da geht was, neuer Wind und so. Aber auch er hat es dann letztlich nur 4-5 Jahre durchgehalten und dann seinerseits verkauft. Genau, aber ja, Minardi ist zwar dann als Name aus der Formel 1 verschwunden, aber der Spirit vom Team aus Faenza, ich glaube, Kevin, der lebt tatsächlich noch heute weiter.
Der lebt noch heute weiter, heißt heute AlphaTauri, hieß aber danach noch Toro Rosso. Und warum, wieso, weshalb und was diese Zeit geprägt hat, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt, hier im Rückspiegel von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wir sind zurück bei Teil 2 des Rückspiegels zu AlphaTauri hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit Stefan Ehlen, dem stellvertretenden Chefredakteur des Motorsport Network Deutschland. Buchautor der beiden Bücher Grand Prix Geschichten 1 und 2 könnt ihr auf grand-prix-geschichten.de bestellen und ich bin Kevin Scheuren und wir kommen jetzt zu der Phase, als Minardi passé war und wir ein neues Team in der Formel 1 begrüßt haben, nämlich die Scuderia Toro Rosso. Und das war gerade in den ersten Jahren, Stefan, ein ganz interessantes Konstrukt mit einem sehr illustren Namen als, ja, Teamboss, kann man ja fast sagen, ne?
Ja, das ist richtig. Also zunächst einmal hat Red Bull ja da schon Red Bull Racing gehabt und hat sich dann gesagt, ne, so ein zweites Team zur Nachwuchsförderung, das wäre eigentlich ganz schick und hat das dann auch gemacht und eben Minardi übernommen und hatte dann ab 2006 zwei Teams in der Formel 1. Also auch eine kuriose Geschichte eigentlich, dass einer sagt, Mensch, ich hätte da gern mehrere Rennställe, aber unter direkter Kontrolle, also nicht so richtig Satellitenteam, sondern praktisch zwei Werksteams, wenn man so will. Und eigentlich war damals der Gedanke von Dietrich Mateschitz und von Red Bull, dass man Toro Rosso im Prinzip auch so einfach nebenbei mitlaufen lässt, dass Toro Rosso auch gar kein eigenständiger Konstrukteur sein soll, sondern dass man da sich ein bisschen Synergien schafft, indem man sagt, so, Red Bull entwickelt die Autos, aber Toro Rosso nutzt die mit oder nutzt das Vorjahresauto dann und profitiert dann also von einer Entwicklungsabteilung sozusagen. Und das hat man dann sehr zum Leidwesen der Konkurrenz anfangs auch so versucht umzusetzen. Und ja, das war dann ab 2010 nicht mehr erlaubt. Also dieses Modell, was dann Red Bull gerne gehabt hätte für Toro Rosso, das ging dann so nicht mehr auf. Aber es hat tatsächlich funktioniert, zunächst mal unter der Regie von Franz Tost als Teamchef. Und Gerhard Berger, der war da auch involviert, interessanterweise als Teilhaber des Teams sogar. Dem haben also diverse Teile des Teams gehört. Ich glaube, war nicht sogar 50% Anteilseigner.
Ja, genau,
Bin ich mir gerade nicht mehr so
deswegen sagte
50%,
ich,
oder?
ja,
Ja,
weil
genau.
er quasi Teamboss war. Und
Ja, genau.
das gerade so bei Gerhard Berger ja schon mal, da kommen wir dann in einem späteren Rückspiegel nochmal zu, nicht immer so erfolgreich ausgegangen ist, wenn er bei einem Team wirklich federführend mitgearbeitet hat.
Ja, ist völlig richtig. Und da war es aber so, dass er halt am Kommandostand auch saß und da anfangs mitgeholfen hat, hier für Dietrich Mateschitz und für Red Bull dafür zu sorgen, dass diese jungen Fahrer eben rangeführt werden ans Thema Formel 1. Das war immer die Prämisse, unabhängig davon, was technisch lief bei Toro Rosso, dass eben Toro Rosso als Sprungbrett dienen soll, einfach um die Nachwuchsfahrer mit der Materie Formel 1 vertraut zu machen, um sie so ein bisschen zu schleifen, ne? Wie es Franz Tost eben auch heute noch macht, im Jahr 2022, 2023, dass er denen die Chance gibt, sich ein bisschen mit der Technik, mit der Fahrweise und so weiter vertraut zu machen, bevor sie dann befördert werden. Hoffentlich, so ist ja die Toro Rosso Ausgangslage oder Alpha Tauri Ausgangslage, dass sie dann ins A-Team rutschen können, zu Red Bull Racing eben. Und ja, das hat mal gut, mal weniger gut funktioniert. Man hat ja anfangs bei Toro Rosso dann auch zum Beispiel auf ein sehr schräges Modell gesetzt, dass manche Fahrer drei, vier Rennen gekriegt haben, dann ist planmäßig ein anderer Fahrer eingesetzt worden, dann hat man wieder zurückgewechselt und so. Also es war auch manchmal keine Konstanz drin, dass mal ein Fahrer eine komplette Saison hätte absolvieren können. Das war dann fast schon die Seltenheit, wie Antonio Liuzzi ist da so ein Name, der da anfangs unter anderem für Toro Rosso gefahren ist dann. Und ja, da waren dann halt solche Situationen auch dann drin. Also eigentlich hat Red Bull mit Toro Rosso einen ganz eigenen Weg beschritten und ja, dieser eigene Weg ging dann, wie gesagt, aufgrund der technischen Vorgaben nicht mehr. Da gab es auch viel, viel Streit in der Formel 1 zu dieser Zeit und Kundenautos, ja, nein, vielleicht. Das hat die Formel 1 über viele Jahre beschäftigt, bis dann endlich irgendwann mal der Stempel von oben kam. Nee, ist nicht, mach mal nicht. Dabei waren Kundenautos, haben wir ja gerade vorhin schon bei Minardi gehört, in den 70ern, in den 60ern, in den 80ern auch. Das war gang und gäbe tatsächlich, dass da ein Rennstall seine Chassis verkauft und andere setzen die ein, ja. Das war tatsächlich mal Modell in der Formel 1, aber eben nicht in der modernen Formel 1, da war es dann nicht mehr gewünscht.
Gewünscht war es aber von Red Bull, dass Toro Rosso ja als Talentschmiede benutzt wird, weil das ist ja das, was viele Teams nicht hatten in dieser Art und Weise, dadurch, dass das Red Bull Junior Team so viele verschiedene Junior-Rennfahrer beinhaltete, den man natürlich allen irgendwo signalisieren wollte, ihr könnt es mit uns in die Formel 1 schaffen, ist dieses zweite Team natürlich Gold wert gewesen. Und da haben wir über die Jahre doch sehr viele Fahrer gesehen, die einen noch sehr erfolgreichen Weg in der Formel 1 vor sich hatten, aber auch einige, die es dann hintenrum nicht geschafft haben, sich in der Formel 1 vollends durchzusetzen. Aber wenn wir natürlich aus deutscher Sicht, und damit sollten wir, glaube ich, erstmal anfangen, wenn wir über einen Fahrer sprechen müssen, dann über Sebastian Vettel, der bei Toro Rosso seinen ja tatsächlichen finalen Einstieg in der Formel 1 feiern konnte.
Genau, wir haben ja schon mal drüber gesprochen in unserem Danke-Sepp-Special, Kevin, dass der Sebastian Vettel ja für BMW Sauber sein Debüt gegeben hat in der Formel 1 in Indianapolis, aber dann eben gewechselt ist zu Toro Rosso. beziehungsweise dort dann halt die Chance erhalten hat, Stammfahrer zu sein. Dann gab es die Freigabe von BMW und dann hat er sich tatsächlich auch ganz gut gemacht. Der Sebastian Vettel in seiner ersten kompletten Saison 2008 ist er unter anderem dem Sebastian Bourdais um die Ohren gefahren. Und der Sebastian Bourdais, der ist ein viermaliger Champ-Car-Champion aus Amerika. Also er kommt aus Frankreich, aber die Champ-Cars fahren in Amerika. Den hat er ganz schön alt aussehen lassen, ne? Und natürlich unvergessen ist da Monza 2008, seine Pole Position im Regen, sein Sieg im Regen, der erste Sieg eines Ferrari-Kundenteams und dann auch noch beim Italien Grand Prix. Also das war eine völlig, völlig verrückte Geschichte damals. Und da saß noch ein Gerhard Berger am Kommandostand. Da sind alle Dämme gebrochen. Das war also schierer Wahnsinn, was da passiert ist. Und wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, dass dieses Toro Rosso-Team aus dem Team Minardi hervorgegangen ist. Das hat auch die Basis in Faenza übernommen. Das hat viele, viele Mitarbeiter übernommen. Und der ganze Kern dieser Mannschaft lebt und atmet immer noch Minardi, ne? Zu dieser Zeit auf jeden Fall. Und dann haben die so einen durchschlagenden Erfolg beim Heimrennen auch noch. Also das kann man sich, glaube ich, nicht ausmalen, was da wirklich los war. Für Leute, die vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte bei Minardi waren, und dann unter dem Namen Toro Rosso den ganz großen Wurf schaffen, was das für eine Befriedigung gewesen sein muss, endlich, endlich diesen lange ersehnten großen Erfolg zu haben. Und ja, wenn man es dann ummünzt auf Sebastian Vettel, das war natürlich auch für ihn gewissermaßen der Ritterschlag. Und der Moment, wo vielleicht der ganz große Traum Formel 1 nochmal viel größer wurde. Also ganz groß war er wahrscheinlich vorher schon, aber wenn du dann dieses Siegel hast, Grand Prix-Sieger zu sein und dir steht die Tür offen, du hast im Nachwuchsteam von Red Bull gewonnen, da kann es nur noch vorangehen. Ne? Da öffnen sich dir auf einmal alle Türen, die Herzen fliegen dir zu und ich gehe jede Wette ein, viele von euch, die jetzt zuhören, einige von euch davon zumindest hatten feuchte Augen an diesem Sonntag im September 2008, als Sebastian Vettel da dieses Rennen gewonnen hat. Mir ging es so. Es war eine Zeit, da war Michael Schumacher gerade zum ersten Mal zurückgetreten und man hat irgendwo das Gefühl gehabt, hey, da kommt ein neuer und wie geil ist das denn? Und ja, das war eben so ein Minardi-Moment sozusagen. Der Underdog hat zugeschlagen, er war nicht mehr ganz der Underdog, weil 2008 hat Toro Rosso immerhin Schwesterteam Red Bull in der Konstrukteurswertung geschlagen. Also so schlecht war die Mannschaft dann nicht mehr aufgestellt. Aber eben, sie hat es dann geschafft, vom Ende der Startaufstellung sukzessive da nach vorne zu kommen und Sebastian Vettel so eine Chance zu bieten. Sebastian Bourdais zum Beispiel, du hast gesagt, ist einer dieser Namen, der diese Chance hat nicht nutzen können. Und ja, man muss fairerweise auch sagen, die Liste derer, die aus Toro Rosso nicht den erhofften Schritt nach vorne gemacht haben, die ist ein Ticken länger als die Liste derer, die tatsächlich noch eine große Karriere hatten hinterher.
Tatsächlich ja. Und es gab ja einige legendäre schon fast, die ja auch schon so ein bisschen so ein Mythos wurden. Scott Speed zum Beispiel, ja, dem, wo jahrelang spekuliert wurde, dass er mal, was war das, eine Ohrfeige von Franz Tost bekommen haben soll. Hat Franz Tost damals hier bei Starting Grid aber mal ja, ins Reich der Fabeln verwiesen. Vitantonio Liuzzi, ja, unvergessen. Und der DJ Jaime Alguersuari, um mal so drei zu nennen, die es da nicht geschafft haben. Aber man kann auch dazu sagen, es gab so einige, die haben es ja dann zum Beispiel auch von Toro Rosso vielleicht nicht in der Formel 1 geschafft, sind aber in der Formel E zum Beispiel sehr erfolgreich geworden, ne?
Ja, das stimmt. Also ein Jean-Éric Vergne, der war zum Beispiel zu der Zeit bei Toro Rosso, als auch ein Daniel Ricciardo da fuhr, ne? Und dann ging es auch mal darum, ja, einer von beiden wird halt wahrscheinlich dann mal zu Red Bull befördert und das war halt Ricciardo und nicht Vergne. Und Vergne ging dann in die Formel E und ist dort zum Beispiel dann auch Meister geworden. Also der hat seinen Weg dann gemacht, aber halt außerhalb des Red Bull-Universums sozusagen, wie es später dann auch bei anderen Fahrern noch der Fall war. Die haben dann teilweise ihr Glück woanders versucht. Ein aktuelles Beispiel wäre ja auch Carlos Sainz. Der war ja auch mal bei Toro Rosso, unter anderem als Max Verstappen dort fuhr. Der hat sich dann verabschiedet zu Renault und schließlich dann komplett raus vom Red Bull-Universum Richtung McLaren und fährt jetzt Ferrari und hat ein Rennen gewonnen. Also es gibt durchaus auch Karrieren, die dann vielleicht ein bisschen anders laufen als geplant, aber der Masterweg, der war natürlich schon immer der, den auch dann Ricciardo, den dann Verstappen auch ein Daniel Kvyat eingeschlagen hat, nämlich halt eben befördert werden ins A-Team.
Brendan Hartley zum Beispiel, den darf man auch nicht vergessen. Ja, der durfte auch mal dort fahren. Der ist dann in Langstrecke abgewandert, in die Langstrecke abgewandert. Also auch da kann man sagen, ist nicht ganz unerfolgreich gewesen im Nachhinein noch und ist auch ein angesehener Rennfahrer, ist ja so ein bisschen durch Glück dann wieder da reingekommen, weil manchmal bekommst du dann doch noch eine zweite Chance im Red Bull Kader. Brandon Hartley war, glaube ich, so einer dieser Fälle und auch Alexander Albon war einer dieser Fälle, die ja eigentlich schon weg vom Fenster waren und dann nochmal eine Chance bekommen haben. Aber es hat sich natürlich dann einiges verändert in den Jahren, als dann Honda, als klar war, Honda würde einsteigen wollen als Motorenpartner bei Red Bull Racing. Und da kann man, glaube ich, sagen, da man 2018 sozusagen das Honda-Versuchskaninchen war, war es, glaube ich, der goldene Kniff, dass man mit Pierre Gasly einen hatte, der schon seine ganz eigenen Erfahrungen mit Honda machen konnte in seiner Vergangenheit, ne?
War Pierre Gasly nicht sogar eine super Formula für ein Honda-Team aktiv?
Genau.
Ich glaube schon, oder?
Und deswegen, aha, da kam er nämlich drauf, genau. Weil er war erstens da, also er kannte dann auch schon die Kultur, wurde ja damals von Red Bull nach Japan geschickt, um dort zu fahren. Ähnlich wie es jetzt, glaube ich, bei Liam Lawson der Fall ist, der ja auch super Formula fährt in dieser Saison 2023 unter anderem. Und konnte da dann schon mal die Kultur kennenlernen, konnte erste Kontakte auch zu Honda knüpfen und war dann natürlich schon da, als man 2018 dann erstmals die Honda-Motoren hatte. Und man kann durchaus sagen, das war schon zu dem Zeitpunkt recht vielversprechend, was man auch bei Toro Rosso für Autos gebaut hat, die im Mittelfeld auch eine ganz gute Rolle gespielt haben eigentlich.
Ja, absolut. Und es unterstreicht nochmal die Luxusposition, die Red Bull eigentlich hat, dass man halt einfach sagen kann, Wir geben jetzt dem A-Team, wo wir eigentlich die Motoren haben wollen, noch eine Saison mit anderen Motoren. Aber das B-Team, das rüsten wir schon mal um, sammeln Erfahrung und legen dann im Prinzip mit dem A-Team im Jahr darauf einen fliegenden Start hin. Der hatte dann, glaube ich, in 2 oder 3 Saisonsiege für Max Verstappen gemündet. Also die Taktik war schon extrem gut. Und dafür brauchst du aber halt die Infrastruktur mit 2 Teams. Und das ist halt, da kommt im Prinzip dieser Vorteil nochmal so richtig zum Tragen, den man dann mit dem 2. Team hat. Also man hat sozusagen dieses Geschäftsmodell, was man anfangs gehabt hat mit, man nutzt die alten Fahrzeuge nochmal im Jahr darauf fürs andere Team, hat man sozusagen umgedreht und gesagt, wir drehen das so hin, dass wir die Motoren mal einfahren sozusagen bei Toro Rosso und verfeinern und die Arbeitsabläufe alles studieren und gucken, dass es passt und dann ziehen wir es um ins A-Team. Also eigentlich eine komplette Kehrtwende, die man da hingelegt hat und da darf man glaube ich auch nicht vergessen bei der ganzen Geschichte, dass das Team in Faenza dann eigentlich anfangs so ausgelegt war, dass man gar kein vollwertiger Konstrukteur sein musste. Das heißt, man hat auch da die Anlagen ein bisschen vernachlässigt oder nicht geschaut, dass man da ein vollwertiges Team vor Ort hat, dass man vollwertige Anlagen hat. Das hat man dann erst ab 2010 wieder nachrüsten müssen tatsächlich. Weil dann kam ja die Sache, Kundenautos sind tabu, okay, muss doch alles wieder selbst machen, um als Konstrukteur zu gelten. Und dann hat man im Nachhinein also doch wieder einiges hochgezogen. Und diese Entwicklung hat dann Franz Tost sehr intensiv begleitet und dann dafür gesorgt, dass es dann funktioniert hat. Und einen Fahrer, Kevin, müssen wir glaube ich auch noch erwähnen, weil der auch eine Schlüsselrolle spielt bei Red Bull insgesamt. Der ist auch sehr erfolgreich auf der Langstrecke und das ist Sebastian Buemi. Der ist natürlich geblieben. Im Hintergrund, er ist vielleicht bekannt für die Szene, wenn ihr euch in Erinnerung ruft, wann immer ein Formel-1-Auto durch irgendein Meme rauscht und 2 Vorderräder verliert. Da saß er im Auto, das war in China und das ist schon ein paar Jahre her. Aber da ist er gefahren, als er am Ende der Gegengeraden angebremst hat, ist die Vorderradaufhängung kollabiert und beide seine Vorderräder sind vorbeigeschossen. Und ihm ist da nichts passiert bei dieser Szene, aber die geistert immer noch durchs Internet und begeistert viele und sorgt vor allem für viele Lacher. Aber er ist dann dabei geblieben bei Red Bull. Ich glaube, bis heute so im Simulator aktiv beim Team, war zwischendurch auch auf der Langstrecke unterwegs, ist Formel E gefahren und so weiter und so fort. Also auch der hat eine sehr solide Karriere hingelegt, Sebastian Buemi, und taucht immer wieder auf in der Formel 1, aber meistens inzwischen halt virtuell.
Und ist ja auch Inspektor Buemi in der Formel E gewesen, ne?
Ja, stimmt. Da gab es auch ein paar lustige Szenen.
Also wirklich. So, und dann muss man auch noch einen Moment hervorheben. Ich glaube, das ist mein Lieblingsmoment von Toro Rosso gewesen. Ich mache da ja keinen Hehl draus, dass mir Pierre Gasly unglaublich sympathisch ist. Und sein Ausruf, What did we just do? What did we just do? Monster 2020, ein irres Podium, Stefan. ein tolles Podium eigentlich auch, weil es unerwartet war und weil Pierre Gasly 2020 das erste Mal seit 2008 wieder einen Toro Rosso, ein ehemals Minardi, ganz oben aufs Treppchen gestellt hat und das am gleichen Ort, an dem es Sebastian Vettel damals gelang. Also irgendwie manchmal gibt es so Momente, besonders in der Formel 1, da schließt sich einfach der Kreis.
Soll wohl so sein, oder? Also ich finde dieses Ergebnis Monza 2020 in vielerlei Hinsicht bemerkenswert, wie du es gesagt hast, weil es war natürlich eins, das durch spezielle Umstände, sagen wir es mal so, zustande gekommen ist. Es gab eine Rotphase und auf einmal war Pierre Gasly halt vorne, ist vorne nach vorne gespült worden. Aber er musste sich diesen Sieg dann noch hart erkämpfen, weil Carlos Sainz, eben dieser Carlos Sainz, der früher Toro Rosso gefahren ist, der dann im McLaren saß, der dann schon für Ferrari unterschrieben hatte, der saß ihm im Nacken und hat es nicht geschafft, den Toro Rosso oder den Alfa Tauri damals dann schon zu biegen. Und das war schon ein extrem geiles Finish, muss ich sagen. Und eben, ja, es war dann halt wieder so, dieser Underdog gewinnt dieses Rennen, es ist das Heimrennen, es ist der Italien Grand Prix und es ist Pierre Gasly, der bei Red Bull ausgemustert wurde oder ausgemustert worden war zu dem Zeitpunkt, zurückgeschickt worden war zu Toro Rosso, um sich dann dort quasi neu zu beweisen, außerhalb des Drucks. Und auch da wieder, was für eine Genugtuung muss es für ihn gewesen sein? Das A-Team wollte ihn nicht, da war er nicht gut genug, dann wird er zurücktransferiert ins B-Team und haut dann einfach mal den zweiten Grand Prix-Sieg raus. Also schon gut, oder? Also da kann man auch nur sagen, das hat wohl so kommen müssen.
Und das war dann leider auch vorerst der letzte Sieg, hat es ja dann nochmal im späteren Verlauf aufs Podium geschafft, aber da kommen wir dann bei Alpha Tauri zu. Die WM-Bilanz, kann man sagen, von Toro Rosso ist zumindest in drei Saisons sehr gut gewesen, P6 in der WM 2008, 2019 und 2021. Und 2020 gab es dann die Umbenennung zu Alpha Tauri. Das ist jetzt erstmal nichts Untypisches gewesen für das Red Bull-Unternehmen, weil man, also zumindest war das mein Eindruck, nicht nur die Modemarke Alpha Tauri mehr in den Fokus rücken wollte, sondern auch, dass man, glaube ich, die Chance genutzt hat, das Ganze ein bisschen aufzufrischen. Ja, also dieses Toro Rosso, so wie es auch aussah, das Logo war ja sehr ähnlich zu dem normalen Red Bull-Logo, da auch eine schärfere Trennung hinzubekommen, war, glaube ich, was man da ganz gut nutzen konnte. Aber eben dadurch, dass man diese Modemarke ja neu präsentiert hat, die gab es ja vorher schon eigentlich, aber man ihnen so auf der Formel-1-Bühne eine ganz besondere Werbeplattform geben wollte mit einem neuen Look auf dem Auto. Das hat man dann, glaube ich, gerne mitgenommen, ne?
Ja, glaube ich auch. Also man sieht es ja immer wieder mal bei den Teams, auch selbst die, die den Namen nicht ändern, dass man sich hin und wieder mal ein frisches Image verpasst, einfach einen neuen Hingucker hat. Und ich glaube auch tatsächlich, dass Ende der 2010er Jahre war dieses Design mit diesem, ja, Toro Rosso mit diesem roten Bullen auf dem dunkelblauen Grund mit so ein bisschen Goldelementen, da war es durchgespielt. Ja, das hat man in allen möglichen Farben, Formen und Szenen auch dann gesehen. Unter anderem natürlich Monza 2008 bei Sebastian Vettel, schön zu sehen. Also das ist schon ein sehr cooles Design gewesen insgesamt, glaube ich. Aber man hat dann gemerkt, schon zum Ende des Jahrzehnts, als dann auch dieser neue Look kam mit diesem, ja, Metallic-Blau und dem Silber, mit dem Red Bull quasi auf Silber, das sah schon extrem gut aus. Da war man, glaube ich, schon irgendwo auf der Suche nach einem, ja, nach einem Farbwechsel, einfach nach einem neuen Image, nach einem frischen Farbtupfer und hat es dann mit Alpha Tauri sozusagen nochmal auf die Spitze getrieben und hat einfach sich was komplett Neues hingestellt. Und für mein Befinden, Kevin, ist jetzt wirklich nur meine subjektive Meinung, es wirkt ein bisschen edler, ne? Dieses ganz dunkle Blaue, ganz dunkelblau und dieses Weiß, das wirkt ein bisschen stilvoller als vielleicht dieses Verspielte, was dann davor teilweise war. Also man hat einfach, glaube ich, passend zu dem, dass man der Alpha Tauri als Modemarke reinsetzt, versucht auch dieses Auto ein bisschen modisch zu machen. Aber wie auch immer, es liegt im Auge des Betrachters. Ich glaube, sie haben es ganz gut hingekriegt. Ist auf jeden Fall ein anderer Farbtupfer im Feld. Und ja, es ist natürlich was ganz anderes als damals mit Minardi, ne? Wo viel Gelb, Schwarz, Weiß im Spiel war, später dann auch Grau. Aber es hebt sich definitiv ab, das kann man wohl sagen.
Es hebt sich auf jeden Fall ab und wir dürfen gespannt darauf sein, wie sich das Fahrerduo Nyck de Vries und Yuki Tsunoda nächstes Jahr dort anstellen wird. Nyck de Vries, der ja neu in den Red Bull-Kader gekommen ist, vor den anderen Red Bull-Junioren da in dieses Team kommt, nachdem er für Williams in Monza 2022 eine Wahnsinnsleistung gezeigt hat und Wir sind sehr gespannt darauf, ob AlphaTauri, denn das muss man sagen, Stefan, 2022 war nicht die erfolgreichste Saison dieses Teams. Man fuhr so ein wenig zwischen gut und böse, ob es für dieses Team, was ja dann doch, muss man tatsächlich sagen, einiges an Potenzial hat, haben wir ja schon drüber gesprochen, aber auch immer so ein bisschen in der Verlosung ist, verkauft zu werden. Also es gibt ja, ja die Sage, dass AlphaTauri eigentlich jedes Jahr zum Verkauf steht. Wenn es da jemanden geben sollte, der das nötige Kleingeld auf den Tisch legen kann, dass das dann passieren könnte. Und wir wissen ja, wie teuer die Formel 1 aktuell ist und wie gerne gewisse, vielleicht amerikanische Indycar-Legenden einsteigen würden in die Formel 1. Ob das dann vielleicht über den Weg möglich sein wird, sei es drum. Also man muss sich 2023, finde ich zumindest, wieder ein bisschen ins rechte Licht rücken.
Ja, das stimmt. Wobei, wenn man dann die Historie so ein bisschen durchblättert von Toro Rosso / AlphaTauri, naja, es ist per se halt so ein Team, das mal so kleine Überraschungen hinlegen kann. Ich glaube, diese Siege, die muss man wirklich mit Vorsicht genießen. Das sind die absolute Ausnahmen. Auch Daniel Kvyat ist schon mal aufs Podium gefahren, aber das war auch ein schräges Rennen in Deutschland. Insofern, man bewegt sich irgendwo im vorderen Mittelfeld. Man nimmt mal Punkte mit. Das ist schon okay sozusagen, aber es wird jetzt nicht wahrscheinlich reichen, um da konstant so in der Liga mitzumischen, wo sich Alpine, wo sich McLaren aktuell bewegen, so P4, P5 in der Konstrukteurswertung. Also da ist, glaube ich, wahrscheinlich irgendwo ja die Messlatte erreicht, wo AlphaTauri vielleicht auch seine natürlichen Grenzen hat. Weil man darf echt nicht vergessen, einfach aufgrund der Historie des Teams, das ist erstanden aus dem, was mal Minardi war, das ist immer noch am gleichen Standort. Und es ist auch nicht gedacht, dass Red Bull mit beiden Teams mal um die Weltmeisterschaft fährt zum Beispiel, sondern es ist von Anfang an und immer noch klar, Red Bull ist das Team, das auf die Weltmeisterschaft angesetzt ist und AlphaTauri ist das Ausbildungsteam, ja, der Rennstall, der sozusagen die zweite Garde ranzieht. Und da steht einfach natürlich nach oben hin alles offen in der Theorie. Aber praktischerweise ist die Ausgangslage so unterschiedlich, dass man es eigentlich gar nicht erreichen kann. Aber du hast recht, 2022 war so eine Saison, wo man irgendwie gedacht hat, die war jetzt ein bisschen farblos vom Team und auch von den Fahrern. Also Pierre Gasly zum Beispiel, der hat es in den Jahren davor, finde ich, sehr gut verstanden, aus wenig Material viel zu machen und war deswegen, glaube ich, auch ein Kandidat, unter anderem bei Alpine, wo er jetzt ja auch gelandet ist, wo man einfach gesagt hat, hey, wir brauchen einen soliden Fahrer, der an einem guten Tag vielleicht auch über sich hinauswachsen kann, der auch mit Material, das jetzt nicht unbedingt zur Weltklasse zählt, doch auch glänzen kann. Es versteht, ja, sich in Szene zu setzen. Das hat er mit AlphaTauri immer wieder gezeigt. Und ich glaube, das ist auch das, wo AlphaTauri eigentlich steht und wofür AlphaTauri steht. Solides Mittelfeld mit dem Potenzial, dass wenn du wirklich Talent hast und wenn das auch passt vom Umfeld her und wenn die Renndynamik es zulässt, dass du dann auch einen Glanzpunkt setzen kannst. Und insofern ist es eigentlich ein ideales Formel-1-Team für Nachwuchsfahrer. Und ich glaube, das ist einfach der Stempel, den AlphaTauri heute in der Formel 1 hat und den trägt es meiner Meinung nach zurecht.
Das war ja der Rückspiegel zur Scuderia AlphaTauri. Einst Minardi, dann Toro Rosso und jetzt AlphaTauri mit Stefan Ehlen, dem stellvertretenden Chefredakteur vom Motorsport Network Deutschland, dem Portal motorsporttotal.com, Formel1.de und de.motorsport.com. Buchautor der Bücher Grand Prix Geschichten 1 und 2, grand-prix-geschichten.de, wenn ihr euch diese Bücher mitsamt Widmung und Unterschrift bestellen möchtet. Lieber Stefan, vielen Dank und vielleicht kannst du ja schon mal uns so einen kleinen Vorgeschmack geben, welches Team wir denn im nächsten Rückspiegel beleuchten werden.
Ja, ich glaube, Kevin, wir sollten erstmal auf unserer Liste ein bisschen aufräumen und sauber machen.
In diesem Sinne, vielen Dank, Stefan, dass du mitgemacht hast heute.
Gerne, hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich immer, in den Rückspiegel zu blicken und das ist, glaube ich, auch einfach mal nett, wenn man da bisschen über den aktuellen Tellerrand rausschaut und mal guckt, wo kommen die Leute eigentlich her, was haben die früher so gemacht. Und das ist auch mal schön, finde ich, wenn man dann auch die würdigen kann, die in der Berichterstattung, in der Vergangenheit zumindest, oft hinten runtergefallen sind, weil da halt andere Namen dominiert haben. Aber wenn wir jetzt gerade einfach so durchgehen und auch mal über Minardi sprechen, da geht einem schon das Herz auf, finde ich, weil eben dieser Respekt, den man da gewinnt vor dieser Leistung, ich glaube, der ist eigentlich rückwirkend ein ganz anderer als der, den man damals, als es aktuell war, gehabt hat. In diesem Sinne, freue mich auf mehr, wenn wir da alte Geschichten ausgraben, weil ich finde, da steckt so viel mehr drin, als einfach nur x Sekunden Rückstand auf die Bestzeit.
Bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.